Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn die Audrey Lorde geheiratet hat und zwei Kinder hatte, das konnte ich mir eigentlich nach der Lektüre von dem Buch nur schlecht vorstellen. Darum war meine erste Frage an Audrey, wie denn das dazu?
Laura Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Salut miteinander. Hier ist das Kollektiv vom Zentralamerika Info. Zweiter Teil von der Sendungen zum Che im Rahmen der Che-Woche. Heute Abend geht es um die Guerillakonzeption vom Che Guevara in Lateinamerika und im Trikont insgesamt. Im Einfluss von dieser Konzeption auf Lateinamerika, auf die Leute, die dort versucht haben, revolutionäre Widerstände wieder neu aufzunehmen. Und reden tut vor allem der Horst E.K. Gross, der dort eingeladen worden ist in der Che-Woche von uns, sehr ein grosser Kenner ist vom Che Guevara, 13 Jahre lang in Lateinamerika gelebt hat, immer wieder in Kuba, am Che seinen Vater sehr gut gekannt hat. Und deshalb wohl ziemlich berechtigt ist, sich über den Che auseinanderzusetzen. Das wird der Hauptteil sein. Wir hoffen am Schluss noch kurz etwas vom Horst Eckhardt über den neuen Mensch zu hören. Und wir wollen nicht allzu oft durch Musik unterbrechen und nicht Konzentration stören. Ich glaube, man kann ihm relativ leicht folgen. Noch möchte ich auf eine Veranstaltung hinweisen, auch wiederum zum Che vom nächsten Freitag. Am 6. November, am 8. am Abend, in der Aula in der Uni Zürich. Dort wird ein sehr, sehr bekannter Revolutionär von Lateinamerika reden, nämlich der Raul Sendic. Er war ein Arbeiter, Gewerkschaftsführer in Uruguay, dann zu dieser sehr berühmten Stadtguerilla-Gruppe Tupamaros gestoßen, oder Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Er ist dann im 1973 eingeknastet worden, 12 Jahre in Einzelhaft gehalten worden und gefoltert worden und im 1985 aufgrund von einer Amnestie rausgelassen worden und ist heute noch sehr aktiv tätig in der revolutionären Bewegung in Uruguay. Und dann hören wir sicher noch ein paar interessante Anekdoten vom Jean Ziegler, auch der wird anwesend sein und euch wieder zum Besten geben, was mir Jay alles erzählt hat im Hotel Intercontinental in Genf. Der Abend wird sicher interessant sein. Es ist am 6. November, Aula, Uni, 8 Uhr am Abend. Jetzt aber zum Horst E.K. Gross.
Vorweg möchte ich jedoch etwas ausführlicher auf einen Punkt eingehen, nämlich, dass meines Erachtens, wenn wir von Che sprechen, wir auch von der kubanischen Revolution sprechen können. Ich bin nicht der Meinung, die häufig vertreten wird, die auch durch die Medien geistert seit vielen Jahren, dass wir Che isoliert sehen können von der kubanischen Revolution. Das heißt, dass Che im Unfrieden von Fidel Castro losgezogen ist aus Kuba, um nun sein Glück in neuen Gefilden zu suchen, sondern ich meine, es gibt sehr, sehr viele Hinweise dafür, dass es eine geplante Aktion war, eine vereinbarte Aktion. Und dafür möchte ich einfach ein paar Hinweise hier zur Diskussion stellen. Denn ich glaube, wir kommen in eine Sackgasse, wenn wir meinen, einen Widerspruch aufbauen zu können zwischen der kubanischen Revolution und Che Guevara andererseits. Ich glaube, es gibt eine Kontinuität im Denken und im Handeln. Wie gesagt, dazu ein paar Hinweise. Erstens, die Herausbildung der revolutionären Konzeption Che Guevaras erfolgte im Verlauf der kubanischen Revolution. Che Guevara hatte sein Schlüsselerlebnis in Guatemala, als er den Eingriff der USA in den dortigen demokratisch ansatzweise revolutionären Prozess unter Jacobo Arbenz sah, erlebte. Es ist auch nachgewiesen, dass er nach diesem Aufenthalt in Guatemala, dann später in Mexiko, sich intensiv mit marxistischer Theorie beschäftigte. Aber die eigentlichen Erfahrungen und die eigentliche Herausbildung des Revolutionärs Che Guevara erfolgten im Verlauf der kubanischen Revolution. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen. Wir haben in der kubanischen Revolution seit 1959 eine ungebrochene internationalistische Komponente. Das heißt, die kubanische Revolution hat sich nie als eine isolierte Erscheinung gesehen, sondern bereits in der ersten Deklaration von Havanna am 2. September 1960 wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht eines jeden Volkes, die Solidarität mit den revolutionären Bestrebungen anderer Völker vorhanden ist, gefordert wird, und auch, es wird auch betont, die kubanische Unterstützung für die Revolution in ganz Lateinamerika. Präzisiert wurde das im Februar 1962 durch die zweite Deklaration von Havanna, und da werden schon einige sehr entscheidende Feststellungen getroffen, nämlich es wird darauf hingewiesen auf die Bedeutung der Bauernschaft, also der Campesinos, der lateinamerikanischen Bauern, für den revolutionären Prozess in Lateinamerika. Es wird darauf hingewiesen, dass die Revolution in vielen Ländern Lateinamerikas unvermeidlich ist, so wörtlich die Formulierung. Und es wird betont, dass der Kampf kleiner militärischer Einheiten Initialzündung für breite politische Massenbewegungen werden. Weiterhin wird auch die Betonung der Einheit der revolutionären Kräfte vollzogen. Dann gibt es einen kontinuierlichen Prozess nachzusehen in zahlreichen Reden von Fidel Castro über die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes bis hin zu der berühmten Kontroverse, öffentlich geführten Kontroverse mit der KP Venezuela im März 1967, wo er in einer sehr akzentuierten Polemik für den bewaffneten Kampf in Lateinamerika plädiert. Weiterhin möchte ich erinnern an die Gründung der OSPAL, also des Komitees für die Solidarität mit den Ländern Afrikas, Asien und Lateinamerikas, und im Juli 1967 die große OLAS-Konferenz in Havanna, die zum Ziel hatte, die Herstellung der Einheit der Revolutionäre und die Koordinierung des bewaffneten Kampfes. Und man kann es feststellen, dass dies eine Solidaritätskonferenz war für den Kampf Che Guevaras in Lateinamerika. Bei all diesen Entscheidungen, bei all diesen Formulierungen der kubanischen Revolution war Che Guevara entscheidend beteiligt. Gehörte er doch seit den Tagen der Sierra Maestra zum engsten Führungskreis der kubanischen Revolution. Und bereits in diesen Dokumenten werden die zentralen Aussagen seiner Revolutionstheorie deutlich. Das heißt nicht nur seiner, sondern der kubanischen Revolution. Zahlreiche Schriften Che Guevaras belegen dann auch, dass er sich ab 1959 intensiv mit Fragen der Probleme und den Problemen der lateinamerikanischen Revolution beschäftigte. Und hier möchte ich nochmal auf die Semantik hinweisen, also auf die Bedeutung der Worte. Es wird, und das ist charakteristisch, das kann man durchgehend sehen, stets von der lateinamerikanischen Revolution gesprochen und nicht von der Revolution in Ländern Lateinamerikas. Das heißt, es ist schon Anfang der 60er Jahre deutlich, die Betonung eines übernationalen Charakters des revolutionären Prozesses, also die Veränderung Lateinamerikas nicht als eine Summe von Veränderungen in einzelnen Ländern, sondern als ein kontinentales Problem. Und darauf werde ich dann nachher nochmal näher eingehen, denn ich glaube, man kann Bolivien nur verstehen und einschätzen, wenn man diese Tatsache berücksichtigt. Wie gesagt, bereits 1959 in den ersten Interviews spricht Che Guevara von der lateinamerikanischen Revolution und nicht von den Revolutionen in lateinamerikanischen Ländern, über ihre Notwendigkeit, über die Solidarität mit diesen Befreiungsbewegungen. Dann im April 1961 verfasst er die Schrift Kuba, historische Ausnahme oder Vorhut im Kampf gegen den Kolonialismus, die er im Laufe seines Textes ausdrücklich dahin beantwortet, diese Frage, Kuba ist keine historische Ausnahme, sondern ist die Vorhut im Kampf gegen den Imperialismus. Weiterhin hat er der 1963, eventuell auch Anfang 64, das Datum steht nicht genau fest, ein Papier über die Strategie und Taktik der lateinamerikanischen Revolution geschrieben. Das war ein internes Papier, das erst sehr viel später bekannt geworden ist und wo er sich eingehend damit beschäftigt, wie nun der revolutionäre Prozess in Lateinamerika voranzutreiben sei und welche Bedeutung dabei auch die kubanische Revolution hätte. Und schließlich 1967 die Botschaft an die Völker der Welt: Die Stunde der Revolution in ganz Lateinamerika ist gekommen, der Kampf muss intensiviert und koordiniert werden. Das ist der Aufruf mit dem berühmten Slogan, den ihr alle kennt, schafft zwei, drei, viele Vietnams, wo auch als zusätzliche Komponente für den revolutionären Prozess, für die Vorantreibung des revolutionären Prozesses, die Solidarität mit dem Kampf des vietnamesischen Volkes hervorgehoben wird. Das heißt, wenn man sich die Dokumente der kubanischen Revolution, die Äußerung Fidel Castros und Che Guevaras ansieht, dann wird man eine große Übereinstimmung sehen, die gleiche Handschrift. Das heißt, Che Guevara war an all diesen Überlegungen eng beteiligt. Das heißt, das spricht schon dafür, dass im Führungskreis der kubanischen Revolution zahlreiche Maßnahmen diskutiert wurden und vorbereitet worden sind, denn das hat Che Guevara häufig betont, manchmal in Nebensätzen, manchmal ganz ausdrücklich in der Argumentation, dass ein revolutionärer Prozess eben nicht von einem Tag zum anderen begonnen werden kann, sondern dass intensive Vorbereitungen notwendig sind, genauso wie es bei der kubanischen Revolution der Fall war. Und es fanden diese Vorbereitungen auch sicherlich statt. Hinzu kommt, als dann Che auf einmal von der Bildfläche verschwindet, Mitte der 60er Jahre, um dann erst im Kongo, dann aber auch in anderen Ländern Afrikas über den bewaffneten Kampf zu diskutieren und nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu führen, bis hin zu Mosambik, was bisher relativ unbekannt ist, aber auch dort hat er sich sehr intensiv betätigt. Bloß, wenn es gewünscht ist, können wir da nachher nochmal drüber diskutieren, also die Frage Afrikas. Da gab es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, insbesondere auch mit der Frelimo. Und dann wurde zu irgendeinem mir bisher unbekannten Zeitpunkt festgelegt, die revolutionären Aktivitäten doch auf Lateinamerika zu konzentrieren. Also diesen trikontinentalen Charakter des revolutionären Prozesses erstmal hinten anzustellen. Dann Bolivien, da möchte ich nur auf einige Tatsachen verweisen. Erstens, Che ist nicht eines Tages auf und davon, sondern er hat die Aktionen in Bolivien in Kuba sehr lange vorbereitet. Es gab ein Camp, das ausschließlich für diesen Zweck reserviert war. Che Guevara konnte sich eine Gruppe von Kämpfern zusammenstellen, wo die Creme der kubanischen Revolutionäre versammelt waren, darunter mehrere Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas. Das heißt, er hatte freie Hand, sich die besten Leute, die ihm am besten erscheinenden Leute auszuwählen. Er erhielt erhebliche logistische Unterstützung durch Kuba, nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch bei der Durchführung der Aktionen in Bolivien. Er stand, was ja auch aus dem bolivianischen Tagebuch deutlich wird, im ständigen Funkkontakt nach Havanna, Stichwort Manila, das war der Codename für Havanna. Und man muss auch sehen, in Kuba wurden zahlreiche Unterstützungsaktionen für diesen Kampf in Bolivien geführt. Die OLAS-Konferenz habe ich schon erwähnt. 1967 kommt dann hinzu die Veröffentlichung des Buches von Debré, Revolution in der Revolution. Nicht nur eines Buches, zu einem, das dann irgendwann mal in den Buchhandlungen erscheint, sondern mit einer Startauflage von 200.000 Exemplaren, mit einem Vorwort eines hoch angesehenen kubanischen Intellektuellen, Fernandes Retamar, heute Direktor der Casa de las Americas, in dem von kubanischer Seite attestiert wird, dass dieses Buch in engster Zusammenarbeit mit der kubanischen Revolution geschrieben wurde, mit ausführlichen und ausgiebigen Gesprächen mit Fidel. Also das war die Grundlage, dass Debré Zugang zu allen möglichen internen Archiven und Dokumenten hatte, sodass dieses Buch, auch was die Wirkung in Lateinamerika angeht, nicht als irgendein Buch angesehen werden kann, das mal publiziert wurde, sondern deutlich den Charakter einer quasi offiziellen Stellungnahme Kubas hatte. Und zuletzt möchte ich noch auf einen Fakt hinweisen, der auch nicht so sehr bekannt wurde, nämlich dass Mitte 1967, als die Aktionen in Bolivien in einer etwas kritischen Situation war, die kubanische Revolution eine Gruppe von 200 Mann zur Entlastung Che Guevaras nach Bolivien schicken wollte. Diese 200 Kämpfer wurden dann allerdings in Prag festgehalten, das war noch unter Dubček. Sie konnten nicht weiterreisen und wurden dann nach einiger Zeit wieder nach Kuba zurückgeschickt. Mit welchen Hintergründen auch immer, was da auch immer geschah. Auf jeden Fall, das sind in meinen Augen alles Hinweise dafür, sowohl im Theoretischen wie auch im Praktischen, dass man sozusagen einer Illusion aufsitzt, wenn man meint, man könnte nun Che Guevara und Fidel Castro entgegenstellen und die Theorien Che Guevaras als etwas anderes als die der kubanischen Revolution darstellen.
Ein bisschen Musik, das bekannte Stück von Pablo Milanés, das er komponiert hat, ein Jahr nach der Ermordung von Che Guevara. Pablo Milanés, ein kubanischer Dichter und Sänger. Ich lese ganz kurz den Text. Wenn du der Dichter von uns bist und wenn jeder hier von dir weiß, dass du dich mit dem Sternenhimmel misst und wenn dein offenes Herz so heiß schon tausendmal verbrannte, was kann ich dir da sagen, Kommandante? Wenn du es bist, der die Notwendigkeit erkannte, zum Kampf zu rufen mit Stimme und Gewehr, als dein Gesicht zum Morgen wandte, war es tränenleer, was kann ich dir da singen, Kommandante? Ich suche vergeblich auf meiner Gitarre den Schmerz und die Trauer, ich erstarre, was kann ich dir bloß lassen, Kommandante, als dein Gesicht sich zum Morgen wandte, für dein Schicksal, als die Sonne die Nächte verbrannte, mit ihrem heißen Strahl, was kann ich dir da sagen, Kommandante? Es lädt an Che Guevara.
Lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú. Guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor y en mi jardín ya todo es bello. No hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poder?
estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante.
Was nun die Bedeutung Che Guevaras für die lateinamerikanische Revolution angeht. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist der, dass durch die Erfahrung der kubanischen Revolution und auch Che Guevaras in Lateinamerika ein neues revolutionäres Subjekt entdeckt wurde, nämlich dass man abging von der klassischen Konzeption, dass die Bauern, die Campesinos in Lateinamerikas zwar eine bemitleidenswerte Klasse oder Schicht sei, aber ansonsten für den revolutionären Prozess allenfalls nur marginale Bedeutung hätte, sondern es zeigte sich im Verlauf der kubanischen Revolution, dass die Bauernschaft tatsächlich aktiv, prägend und gestaltend in den revolutionären Prozess eingreifen kann. Das war ein Erkenntnisprozess, den Fidel Castro mehrfach beschrieben und dargestellt hat, den man vielleicht zusammenfassen kann in der Feststellung, Fidel Castro startete mit einer Revolution für die Bauern oder auch für die Bauern genauer gesagt und merkte dann im Verlauf des Kampfes in der Sierra Maestra, dass die Revolution auch mit den Bauern zu machen ist. Und das hat nun tatsächlich eine Veränderung der revolutionären Theorie nach sich gezogen und ich glaube, all die revolutionären Erfahrungen in den letzten, nicht nur in den letzten 20 Jahren, sondern auch davor, zeigen, dass das eine für Lateinamerika ganz wichtige Entscheidung war. Denn auch die Revolution in Nicaragua wurde zu einem großen Teil von den Bauern getragen. Auch die Revolution in El Salvador, der revolutionäre Prozess in El Salvador, ist ohne die aktive Beteiligung der Bauern nicht verständlich. Ein weiterer Punkt ist sicherlich die Betonung der revolutionären Einheit. Che Guevara war ein Streiter für die Einheit der Revolutionäre, nicht einer prinzipienlosen Einheit, nicht eines Mischmas, wohl aber ein engagierter Streiter dafür, um Klarheit zu schaffen und diese Diskussion in der Richtung zu führen, dass eine Einheit und nicht eine Trennung erfolgt. Und ich glaube, auch in diesem Bereich können wir eine ganze Menge von ihm lernen. Was auch von der kubanischen Revolution Che Guevara sicherlich gelernt hat, was er aber auch selber weiterentwickelte, war die Betonung des subjektiven Faktors im revolutionären Prozess. Also nicht warten auf die Heranreifung von revolutionären Bedingungen, sondern die Feststellung, dass auch insbesondere durch bewaffnete Aktionen Initialzündungen erfolgen können, und dass auf diese Weise revolutionäre Prozesse weiter in Gang gesetzt werden können. In diesem Zusammenhang muss, glaube ich, auch darauf verwiesen werden, dass wenn heute der Marxismus-Leninismus in praktisch allen revolutionären Organisationen Lateinamerikas eine wichtige Rolle spielt, dann ist das sicherlich auch mit ein Verdienst nicht nur der kubanischen Revolution, sondern auch Che Guevaras. Er war ein Kommunist. Seine Theorie war die des Marxismus-Leninismus, die er sicherlich schöpferisch weiterentwickelt hat. Aber das ist auch eine Tatsache, an der man, glaube ich, in der Diskussion nicht vorbeikommen kann. Kommen wir nun zum zentralen Punkt, nämlich die Bedeutung des bewaffneten Kampfes und seines politischen Charakters. Ich glaube, zum besseren Verständnis muss man ein paar Etappen der kubanischen Revolution sich erinnern, nämlich dass, um zu sehen, dass auch in der kubanischen Revolution es nicht nur allein auf die militärische Aktion ankam, sondern auch auf die Einbettung dieses militärischen Kampfes in einen größeren politischen Kontext. Ich möchte daran erinnern, dass die kubanische Geschichte, so auf den, die Geschichte der kubanischen Revolution, auf den ersten Blick sehr militaristisch aussehen kann. Fidel Castro sammelt eine Gruppe von etwas mehr als 100 Leuten, greift eine Kaserne an, militärisch natürlich, scheitert, geht nach Mexiko, nachdem er im Kittchen gesessen hat, geht er nach Mexiko, organisiert dort eine Expedition, fährt mit der Granma wieder nach Kuba. Dort werden sie entdeckt, überfallen, 12 Leute überleben und mit diesen 12 Leuten wird dann der revolutionäre Prozess in Gang gesetzt. Das ist eine weit verbreitete Legende und zugegebenermaßen ist es ja auch schön, eine schöne Vorstellung, eine auch sehr romantische Vorstellung. So nach dem Motto, nun, ich sammle 12 Leute und ich meine, die wird man ja schnell zusammenkriegen, irgendwo und dann beschaffen wir uns Waffen und dann geht es los. Ich meine, ich karikiere jetzt ein bisschen, aber es hat tatsächlich im Verlauf des revolutionären Prozesses in Lateinamerika tatsächlich häufig solche Versuche gegeben, wo Menschen mit dem besten Willen und mit der besten Absicht einen Schiffbruch erlitten haben, einfach weil sie nicht berücksichtigt haben, dass diese Tatsachen, die ich eben genannt habe, diese Legende einfach nur die Spitze eines Eisberges ist. Denn erstens möchte ich daran erinnern, als der Sturm auf die Moncada-Kaserne stattfand, am 26. Juli 1953, da war das nicht Fidel Castro, der 100 Leute um sich gesammelt hatte, sondern da gab es bereits eine fest organisierte Bewegung mit über 3000 Aktivisten in ganz Kuba, von denen etwas über 100 ausgewählt wurden, um an dieser Aktion teilzunehmen. Und die Idee des Sturms auf die Moncada war ja nicht, einen Putsch zu organisieren. Ich meine, da wäre ja Santiago, das im äußersten Osten der Insel liegt, praktisch fast 1000 Kilometer von Havanna entfernt, auch der denkbar ungeeignetste Ort. Denn ich meine, wenn man einen klassischen Putsch machen will, dann nimmt man natürlich die Hauptstadt. Und da wäre also das Cuartel Colombia der Angriffspunkt gewesen. Aber die Konzeption von Fidel Castro zu dem Zeitpunkt war ja, die Kaserne zu besetzen, Waffen zu erobern, mit diesen Waffen sich zurückziehen und dann einen politischen und militärischen Kampf in Kuba, aber in ganz Kuba zu führen, wobei er sich auf eine bereits bestehende Organisation stützen konnte. Weiterhin möchte ich daran erinnern, dass denn vorher schon, vor dieser Aktion, es ja der gleiche Rechtsanwalt Fidel Castro, der nebenbei gesagt damals auch kein Unbekannter in Kuba war, sondern durch verschiedene Aktionen, auch politischer Art, schon eine sehr bekannte politische Persönlichkeit in Kuba war, aus Anlass des Putsches Batistas alle legalen Mittel nutzte, um den Diktator anzugreifen. Also beispielsweise, zwei oder drei Tage nach dem Putsch, ging er zum obersten Gericht, präsentierte eine Petition gegen den Herrn Batista, der jetzt Staatschef von Kuba war, und führte an, die und die Artikel von den und den Gesetzen hat dieser Herr missachtet. Und deshalb muss er zu so und so viel, ich glaube, das ist über 100 Jahre Gefängnis gekommen. Was natürlich in Kuba damals ein Witz war. Mir ist nicht bekannt, ich habe Zeitungen leider aus der Epoche noch nicht zu Gesicht bekommen, wie da die öffentliche Reaktion war. Zeigt aber, dass die Ausnutzung der legalen Mittel stets den Vorrang hatte, und dass darauf auch nicht verzichtet wurde. Genauso wie Che Guevara denn ja auch deutlich darauf hinwies, dass zuerst die legalen Mittel zur Veränderung in einem Land benutzt werden müssen.